Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snoraber am Mikrofon. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snoraber und Gast im Studio ist heute
Florian Götz.
Und es wird heute auch um Florian Götz gehen, der auch die Musik herausgesucht hat zur heutigen Freilichtradio-Sendung. Und wir beginnen mit was?
Mit Tante Polly, der Hamburger Kultband, die hier bei den Freiheitsspielen die letzten 3 Jahre auch in Zukunft sehr aktiv war und ist, und der Reisende.
Tja, wir sind bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk und Gast in der heutigen Sendung ist Florian Götz. Scheidende, sagt man vielleicht auch. Bei Intendanten sagt man es jedenfalls immer. Scheidender Dramaturg der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Aber eigentlich war er ja schon viel länger als die Zeit hier in Schwäbisch Hall, die er hier ist, Dramaturg zusammen mit Christian Doll in Bad Gandersheim.
Genau.
Davor und davor, da müssen wir sozusagen an die Anfänge dann wahrscheinlich schon langsam zurückgehen. Wo fing denn eigentlich alles an?
Wahrscheinlich in einem Studententheater in Regensburg, wo mein Onkel ein Stück inszeniert hat und gespielt hat, Dialog für Funktelefon und Wählscheibe, was ich immer noch teilweise auswendig kann. Ich war da irgendwie so irgendwo zwischen 6 und 10 Jahre alt, durfte auch die Lichtregler bedienen. Das hat, glaube ich, niemand verstanden, aber es war toll. Und dann ging es eigentlich weiter während der Schulzeit, so als komischer, hochbegabter Junge, der immer deswegen so ein bisschen außerhalb stand, außer in der Theatergruppe, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und wo ich dann in der 12. Klasse aus einem David Lynch Film, den ich nicht fertig gucken konnte, weil meine amerikanische Gastfamilie ihn nicht so gut mochte und der DVD-Player gesponnen hat, den habe ich dann als Theaterstück fertig erzählt. Und das haben wir dann mit unserer Theatergruppe auch gemacht. Und das war so der zweite Schritt. Dann habe ich Zivi in Irland gemacht. Und weil ich so viel Freizeit zum Schluss hatte, habe ich dort am Fringe Festival was gemacht, habe ein bisschen selber gespielt. Ich war der Lustknabe der Players von Rosenkranz und Gildenstern und habe da bei einem Festival mitgeholfen, habe dann auch noch ein Stück so halb inszeniert, ja. Und dann bin ich irgendwie in Erlangen gelandet, habe Theater- und Medienwissenschaften studiert, war da dann plötzlich in einem Performance-Festival mit dabei, das Studierende organisiert haben und wo man junge Künstler in Sachen Körpertheater, Tanz und Performance eingeladen haben. Und da habe ich angefangen als Technikkoordinator, das, was ich wahrscheinlich am wenigsten kann im Bereich Theater. Dann insgesamt Organisation und Vorstand und dann nochmal künstlerische Leitung. Das waren so die Schritte, mit denen ich sehr angefangen habe, Theater zu machen.
Mhm. Und am Ende stand sozusagen dann der Theaterwissenschaftler. Aber das war ja noch nicht automatisch, dass man dann Dramaturg wird deswegen. Oder?
Nee, gar nicht. Ich war dann auch tatsächlich, ich habe selber viele Performances gemacht, also in diesem Bereich oder eben Festivals kuratiert. Hab dann zufällig bei einer Inszenierung am Theater in Erlangen, wo ich souffliert habe und die, bei der es ziemlich drunter und drüber ging, Freundschaft geschlossen mit Martina Reichert, der Frau von Christian Doll. Und wir haben auch dann ein Video zusammen gemacht für nochmal ein Stück in Kanada, war es vor allem geplant. Und dann ist Christian Doll überraschend der Mann von Martina Reichert, Intendant in Bad Gandersheim geworden. Und dann hat Martina alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich da auch hinzukriegen. Und dann waren wir da erstmal mit einer Gruppe, mit einer Performance-Gruppe aus Erlangen, waren wir zu 10 da und haben ein Nachtmuseum in einem leerstehenden Geschäft in Bad Gandersheim eingerichtet zu Ehren des verschollenen Nacht- und Traumforschers Karl Niemeny, von dem wir inzwischen wissen, dass wir ihn uns doch ausgedacht haben. Zwischendrin haben wir das nicht erzählt. Und dann war ich Regieassistent bei Christian Doll in der nächsten Spielzeit beim Othello und auch mit beim Kürzen und Übersetzen und bei sonst was mit dabei. Und dann war, nachdem die Spielzeit vorbei war, das war jetzt glaube ich von 2013 auf 14, war eine Stelle frei zwischen Dramaturgie und Pressesprecher. Und ich war so, ach nee, Dramaturgen konnte ich noch nie leiden, aber Festival schmeißen ist cool. Da gibt es Musicals und Klassiker, das sind so die Formen von Theater, die ich mir nie vorher angeguckt habe. Aber so wie das Christian Dolle inszeniert, beziehungsweise wie Heiko Lippmann als musikalischer Leiter, die beiden, die jetzt eben auch hier in Schwäbisch Hall sind, rangehen und das Team, das so ist, da habe ich auch echt Bock, das Festival mitzuschmeißen und ich mich in das, was für so Festival schmeißen, Pressesprecher sein war das damals und ein internationales Jugendfestival kuratieren und nationales Jugendtheaterfestival war es in Gandersheim und Dramaturg sein, was es dazu braucht, das lerne ich mir irgendwie an.
Okay, das war jetzt schon ein großer Atembogen in der Werdegeschichte von Florian Götz. Da hören wir jetzt vielleicht gleich mal Musik zum Durchatmen zwischendrin.
Genau, wunderbar. Und zwar von Dirk Schäfer, der mich in den ganzen 7 Jahren mit dem Team, mit der Theaterfamilie begleitet hat. Und der, was war er zu Beginn? Er war der Cassio in Othello, wo ich Assistent war. Und hat auch ein großartiges Konzert gegeben, dort auf der Festspielbühne. Und genau dieses Konzert ungefähr in seinem 110. Auftritt wird das sein, wird es im März auch hier in Schwäbisch Hall geben. Und da hören wir jetzt Amsterdam.
Heute Nacht, Amsterdam, dröhnt der Seemannsgesang an den Ufern.
Tja, mit Amsterdam, mit dem Chanson von Jacques Brel kann man natürlich immer die Leute von den Stühlen reißen. Auch Dirk Schäfer in diesem Fall. Ich weiß gar nicht, macht er das in der nächsten Saison? Macht er ja auch nochmal einen Chansonabend, ne?
Er macht den im März in unserem Winterprogramm im Neuen Globe.
Achso, im März schon, ja.
Dirk Schäfer singt Jacques Brel, doch davon nicht genug.
Ja.
Und das sind so diese Abende, ich glaube, ich habe da keine Frau über 35 gesehen, die nicht völlig in ihn verliebt war. Mindestens für die Zeit der Performance. Weil das einfach unheimlich charismatisch und intensiv ist.
Ja, ja, das wussten auch schon die Chansonsänger, die Originale in dem Fall. selbst Edith Piaf wusste das, ne? Ja. In andere Richtungen. ja, Chanson, französische Chanson können natürlich schon sehr mitreißend sein. Hat er das damals eigentlich schon gemacht? Das ist ja schon ein ziemlich altes Programm jetzt, ne?
Er hatte, ich glaube, in Gandersheim damals ungefähr die 100. Vorstellung.
Ja.
Und wenn ich mich richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt, glaube ich, irgendwie sogar 20-jähriges Jubiläum von diesem Abend.
Ja.
Also wirklich einer, der Dirk Schäfer und seine Kollegen sehr begleitet und der auch immer noch funktioniert.
So, 3 Jahre Bad Gandersheim. Wir hatten während der Musik schon ein bisschen geredet. Wo ist überhaupt Bad Gandersheim und wie findet man hin?
Bad Gandersheim ist weit weg von Göttingen, Kassel, Hildesheim und Hannover. Das sind so die 4 nächsten Städte. Goslar ist auch noch um die Ecke.
Aha.
Jeweils ungefähr eine Stunde weg, eine knappe.
Das heißt in Niedersachsen?
Im Strukturschwachen Südniedersachsen.
Aha, das war man dann eigentlich so ein bisschen kultureller Anziehungspunkt auch in der Sommerzeit?
Also es war ja schon krass, weil das ist einfach eine Stadt mit Umland ungefähr 10.000 Einwohnern und jedes Jahr 50.000 Besuchern bei den Freilichtspielen, bei den Domfestspielen. Und dementsprechend war man da schon in einer Stadt, die echt finanziell große Probleme hatte. Eine Sache, auf die man wahnsinnig stolz war und die einem auch Kraft und Mut gegeben hat, während sonst der Stadt ziemlich übel ging. Mit Zukunftsvertrag und allem, was dazu gehört.
Also so kurz vorm Abnippeln, Der Haushalt der Stadt wahrscheinlich.
Man hatte halt Pech. Zuerst war es ein Kurort, dann kam die Gesundheitsreform und dementsprechend immer weniger Leute, denen es eigentlich einigermaßen gut geht, die in Vorsorgekur gehen. Dann gab es die einzige Zollschule in Deutschland in Bad Gandersheim und dann kam die EU und es braucht keine eigene Zollschule mehr. Da war dann eine christliche Vereinigung drin mit einem großen Versammlungsort. Also auch da wieder nicht unbedingt was dem Zusammenleben der Stadt viel weiterbringt.
Ja, ja. Förderung gab es dann vom Land Niedersachsen.
Genau, und auch noch vom Bund, ein Überrest aus der Zonenrandförderung.
Ja. Das heißt, man musste auch sehr knapp haushalten, dann nehme ich mal an.
Ja, also es war eben genauso, wie es in Schwäbisch Hall und bei all den großen Freilichttheatern in Deutschland ist, ganz anders als bei Stadt- und Staatstheatern, ist es eben nicht so. Bei Stadt- und Staatstheatern sind es, wenn es hochkommt, 20% am eigenen Budget, das man durch Zuschauer Einnahmen einspielen muss. Hier sind wir irgendwo zwischen 80% und 90%, und das war auch in Gandersheim so. Mhm. Dementsprechend auch da ging es darum, man konnte da eigentlich nur arbeiten, wenn man Lust hatte auf einen tollen Sommer mit den Leuten und sich weiterentwickeln wollte. Was für viele aber auch eine super Chance war, die auch jetzt noch im Team von Christian Doll sind.
Hast du das Team vor euch noch erlebt in Aktion? Oder seid ihr sozusagen direkt da eingestiegen?
Also ich kam im Grunde kurz nach Beginn der Intendanz von Christian Doll. Mhm. Das heißt, ich habe da ich stieg ein in einen gerade fortschreitenden Anfang. Mhm. Die Kollegen vorher hat man höchstens später nochmal getroffen und Erzählungen gehabt. Aber tatsächlich bin ich eingestiegen in Christian Doll, ist gerade in seiner ersten Intendanz und formt die Gandersheimer Domfestspiele damals.
Ja. War das dann eine Sache, dass man was wiederbeleben musste eigentlich mehr, oder war das etwas, was eigentlich ganz gut gelaufen ist?
Es war was, für das man weiter kämpfen musste, und aber wo man vor allem auch gesucht hat, wo kriegt man noch mehr Leben rein, wo setzt man Fokus, was eben zum einen war, vorher war eine der Musiktheaterproduktionen immer eine 60er, 70er, 80er Jahre Revue, und da sind dann eigene Musicals geschrieben worden von Heiko Lippmann, dem musikalischen Leiter, und Christian Doll. Oft auch mit wirklich spannenden Themen, wie Maria im Schmeckt's nicht, das eben hier auch nochmal in Schwäbisch Hall lief, was zwar immer noch ein sehr unterhaltsamer Abend ist, aber sich immerhin mit den Themen und Lebensgeschichten von Gastarbeitern beschäftigt hat. Und dann hat Christian Doll auch sehr, sehr viel Energie in die Jugendarbeit gesteckt, ein Jugendtheaterfestival ins Leben gerufen, eine Schulvorstellung vormittags des Klassikers, wo dann ab dem zweiten oder dritten Jahr das komplette Gymnasium vor Ort ab der siebten oder achten Klasse immer in die Vorstellung kam, auf der großen Bühne. Das waren so Sachen, wo wir sehr Schwerpunkte drauf gesetzt haben, neben dem, was sowieso Freilichttheater.
Aber da konnte man auch zusätzliche Förderungen dafür bekommen, oder? Wenn man mit Jugendlichen Theater gemacht hat.
Viel haben wir davon, soweit ich mich erinnern kann, einfach aus dem künstlerischen Budget nehmen müssen, das wir im Laufe der Spielzeit gerade übers Musiktheater eingespielt haben.
Mhm. Im Vergleich jetzt, wenn man Freilichtspiele für die Schall betrachtet, die Domfestspiele in Bad Gandersheim, waren die als Apparat, in Anführungszeichen, dann, du hast ja schon gesagt, 10.000 Einwohner, war es denn eine Stufe kleiner, das Ganze angelegt, oder hat man dann noch mehr versucht, mit dem, was man hat, so viel wie möglich zu machen?
Das Budget, das man fürs Jahr hatte, war, glaube ich, ungefähr die Hälfte. Das Kernteam, das organisiert hat, war sogar ein bisschen größer oder gleich groß wie hier in Schwäbisch Hall. Also das, was für mich eine anstrengende drei Spielzeiten waren als Anfänger in der Leitung, war nichts im Vergleich zu dem, was ich in Schwäbisch Hall leisten musste. Der ganze Apparat, die Technik, die Möglichkeiten für Ausstattung und Bühnenbild und Licht und Ton, die waren dann, beziehungsweise sind in Schwäbisch Hall schon nochmal ein großes Stück besser und umfangreicher und auch mit mehr Leuten besetzt.
Und dann habt ihr also 3 Jahre, das heißt, wie viele Stücke waren es in den 3 Jahren, die es da dramaturgisch zu betreuen galt?
Es gab immer 4 Produktionen auf der großen Bühne, 2 Musiktheater, ein Schauspielklassiker und ein Kinderstück. Und das haben sich 2 in Anführungszeichen Dramaturgen geteilt, weil im Grunde genommen war der eine Pressesprecher und die andere war Betriebsbüroleiterin. Und nebenbei sind wir ab und zu nochmal in Endproben gegangen und haben ein bisschen beigetragen. Aber tatsächlich die Hauptarbeit war da von uns in Anführungszeichen Dramaturgen, die Festspiele in unseren anderen Funktionen am Laufen zu halten.
Ah, aber dann kam noch die Jugendarbeit dazu, ne?
Genau, genau.
Da bist du auch dann das erste Mal nach Schwäbisch Hall gekommen, zum Internationalen Jugendtheaterfestival.
Genau, das war, das war vor 4 Jahren, zum 6. Internationalen Jugendtheaterfestival.
Ja.
Sind wir mit unserem Jugendclub aus Gandersheim gekommen, durften in der Bausparkasse oben spielen, einen Work in Progress des Stücks, das damals auch schon Martina Maria Reichert inszeniert hat. Und das war irgendwie, wow, es war im April. Erstens ist es Sommer. Und es fühlt sich so an, ich bin in einer Großstadt und es sind junge Leute da. Ich will da hin.
Das waren die ersten Eindrücke von Schwäbisch Hall.
So
das hört sich schon mal positiv an.
Ja. Also.
Und es war immerhin mit der Bausparkasse, hat man ja auch eine ganz gute Betreuung gehabt, glaube ich, dort. Ne?
Ja, da war Jürgen Müller, war unser Techniker. Das war auch gleich schon mal eine wichtige, gute Seele der Freilichtspiele, die man da kennengelernt hat.
Gut, also rundum zufrieden beim ersten Eintreffen in Schwäbisch Hall. Das war dann für eine Woche.
So genau.
Genau, eine Woche war das, ne? Und dann wieder zurück nach Bad Gandersheim. Und wann hast du dann da erfahren, es geht jetzt komplett nach Schwäbisch Hall?
Also erstmal war ich dann nochmal in Schwäbisch Hall, weil ja grundsätzlich die 10 deutschen Festspielorte, die ein eigenes Ensemble haben, oder 10 der größten, haben eine Vereinigung und treffen sich einmal im Jahr an den verschiedenen Orten. Und da haben sich unsere Vorgänger in Schwäbisch Hall, Christoph Biermeier und Georg Kistner, und wir waren so ein bisschen die jungen Wilden, damals noch unter den Festspielleitern, und haben uns angefreundet. Und deswegen bin ich dann nach Ende der Gandersheim-Spielzeit nochmal nach Schwäbisch Hall und hab das Ensemble kennengelernt und hab den Barfüßer kennengelernt. Das war ganz großartig. Da wurden nämlich irgendwann alle anderen rausgeschmissen und es kamen Gitarren raus. Und ich weiß noch, auf jeden Fall Brady Swenson und noch jemand haben zu spielen angefangen. Und das war so ein schöner Abend. Auch noch ein Grund, um unbedingt herkommen zu wollen. Da wusste ich noch gar nicht, dass Biermeier geht. Es kam irgendwie dann offiziell ein paar Wochen später raus. Und
ja, das hat eine Weile, glaube ich, bei ihm schon gegoren, hatte ich den Eindruck, eher dann da offiziell damit herauskam, aber man merkte schon, also irgendwas stimmt nicht, irgendwie auch in der laufenden Saison bereits dann, und dann wurde es ja plötzlich bekannt gegeben, dass der Oberbürgermeister tat zwar sehr erstaunt, aber ich glaube, er hat es auch schon vorgespürt.
Also wie ich ihn vor allem auf den Treffen und beim Jugendtheaterfestival kennengelernt habe, der hat schon eine irre Energie da reingesteckt in den 13, 14 Jahren, die er hier war, wo wir auch gut aufbauen konnten.
Gut, dann hören wir jetzt wieder Musik. Diesmal was Klassisches?
Nein, oder? Von klassisch fängt es an. Ein Stück, das wir bei der Eröffnung im Neuen Globe gehört haben. Sannhofer Bach, das sind 2 Brüder, unter anderem Johannes Weig, der auch als Gitarrist beim Jedermann zu hören war, mit ihrer ganz speziellen Bearbeitung eines Titels von Johann Sebastian Bach, der Badinerie.
Da ist es nur noch das Rauschen da. Am Ende von, wie war es jetzt nochmal?
Badinerie von Sannhofer Bach.
Sannhofer Bach, so jetzt.
Ja,
ja, kommen wir nochmal zurück. Haken wir da ein, wo wir aufgehört haben. Also du hast wann erfahren, dass du nach Schwäbisch Hall kommst?
Also erstmal haben wir von gehört, dass die Stelle frei wird. Aha. Und ich habe sehr gehofft, dass Christian Doll sich drauf bewirbt. Es gibt diese eine Geschichte, die Christian auch erzählt. Also scheinbar könnte sie wahr sein. Ich habe sie nur zwischendrin mal vermutet. Aha. Ich wusste, wenn ich ihm selber sage, jetzt komm, bewirb dich da mal, weil er noch ein Jahr in Gandersheim Vertrag hatte, wird er das nie tun, sondern mir erklären, warum er jetzt erstmal nochmal in Gandersheim bleibt. Und dann habe ich zufällig in der Stadt seine Frau getroffen und habe mich mit ihr unterhalten, warum das auch für die Familie toll wäre und wie spannend das die Stadt ist und wie sehr sie mir am Herzen liegt. Und dann habe ich etwas später erfahren, dass sich Christian tatsächlich beworben hat und dann tatsächlich sich durch den Bewerbungsprozess durchgekämpft hat und die Stelle bekommen hat. Und dann haben wir natürlich geguckt, ob das Sinn macht, dass ich auch noch mit dabei bin, und haben gesagt, auf jeden Fall so für die 2 Jahre, bis wir das Globe eröffnet haben und es läuft, komme ich noch mit.
Ja, da muss man schon wieder mehr einplanen, ne? Weil so ein Bau ist, dauert dann immer länger, als man eigentlich anfangs denkt.
Ja.
Das ist immer die üblichen Verzögerungen, sage ich jetzt mal, die sowas mit sich bringt. Das heißt, also du hast dann auf jeden Fall gesagt, Anfangszeit bleibe ich noch mit in Hall und dann will ich eigene Wege gehen.
Also wir hätten wahrscheinlich, nach 3 Jahren Gandersheim haben wir da alles zusammen gemacht, wo es für mich als Dramaturg, Pressesprecher, Assistierender, was es für mich zu lernen gab, da hätten wir dann wahrscheinlich gesagt, okay, wir finden andere Wege, aber da war es jetzt nochmal spannend, gerade auch, weil ich einfach ein großer Fan von Christians Arbeit, sowohl der künstlerischen Arbeit als auch seiner Menschen- und Mitarbeiterführung bin. Der Wunsch, dass den Spirit von Gandersheim nach Schwäbisch Hall zu tragen, das war schon was, was mir am Herzen lag, und eben auch am Bau des neuen Theaters mitbeteiligt zu sein.
Aber da möchte ich doch nochmal nachhaken, weil ich habe das ja, man hat es ja schon mitbekommen bei den Proben auch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ist das dann auch so im Verwaltungsbereich oder im der künstlerischen Diskussion, sage ich jetzt mal vorweg, bevor man sich entscheidet, was für Stück nehmen wir? Ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich 1-2 Jahre im Voraus, was man schon planen muss, nehme ich mal an. Das heißt, es war auch schon mal ziemlich stressig, nehme ich auch an, wenn man jetzt wechselt. Ne? Daher wahrscheinlich auch so Übernahme von einem Stück wie Maria im Schmeckt's nicht, vermute ich jetzt.
Das war schon auch, weil unser Interesse war, Dinge, die wir selber als Team produziert haben, ja, auch zu zeigen, und hatten eben die neu für Schwäbisch Hall geschriebenen Sachen wie Brenz 1548 jetzt die Bad zum Krokodil vergangenes und dieses Jahr. Und da war natürlich auch als Musical eines, das auch aus dem Team Doll Lippmann entstanden ist, und Max Merker noch, den wir hier von ein paar Gastspielen kennen, und als Pinocchio-Regisseur, war natürlich auch spannend, das hier dann zu präsentieren.
Aber ist das denn so, jetzt im Zusammenarbeiten, ist das eine Person, mit der man auf Augenhöhe diskutiert, oder ist dann irgendeiner, der sagt, ja gut, das haben wir genug diskutiert, wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen und ich bin jetzt eigentlich eher dafür, das so und so zu machen? Oder ist es tatsächlich jemand, so wie im Umgang mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auch, ne, der dann zwar Ideen hat und einbringt, aber sich auch gern von was anderem überzeugen lässt?
Beides. Christian ist ein sehr, sehr guter Moderator,
ja,
der dann auch bestimmte künstlerische Entscheidungen klar trifft. Mhm. Natürlich war es bei uns auch ein spannender Weg über diese 6-7 Jahre, vom Assistent anfangend zum Dramaturgen. Wo bin ich der, dem er noch Dinge beibringt, und wo ich ihm assistiere? Assistent war ich weiterhin auch noch in der gesamten Zeit. Wo bin ich mal auf Augenhöhe? Das hat sich auch im Laufe der Zeit entwickelt.
Mhm. Das heißt, also das war ihm natürlich dann schon wichtig, hier in der Anfangszeit auch Leute um sich zu haben, mit Heiko Lippmann und dir jetzt nicht, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, wo er sich darauf verlassen konnte, wenn ich mit denen was mache, das funktioniert einfach, das Räderwerk.
Müsste man wahrscheinlich Christian selber fragen, aber ich kann mir gut vorstellen und habe es auch schon von ihm so in der Richtung gehört, dass das der Fall ist und war.
Gut, dann seid ihr also damals nach Hall gekommen. Und da war ja schon alles im Umbruch sozusagen, als ihr herkamt. Nicht nur, dass sozusagen dann aufgehört hat und dann übernimmt man die Sachen, die da vorhanden sind, sondern es fiel ja dann erstmal ein Theater weg.
Ja, es waren 3 Saisons, die alle 3 Sonderfälle und außergewöhnliche Situationen waren.
Ich bin jetzt gerade überlegen, war das die erste mit dem Zirkuszelt?
Genau, die erste war Zirkuszelt. Ja. Die zweite war Neubau wird fertig, ach nein, wird doch nicht fertig. Ja. Und die dritte war Neubau wird fertig etwas später als geplant, also während der Proben noch. Neubau wird bespielt.
Und bedarf jetzt noch, so wie ich das bei der letzten Pressekonferenz bei der abschließenden gehört habe, bedarf noch der ein oder anderen Überarbeitung, also Garantiefälle und
wie es bei Neubauten von Gebäuden und gerade Theatern üblich ist wohl, aber ja, auf jeden Fall.
Das heißt, aber immerhin was ganz Spannendes, Theater fürs Zirkuszelt planen. War doch dann auch was Neues, oder? Kommt da im Sinne in den Sinn, Theaterstücke, die im Zirkuszelt schon gegeben hat, oder
wie ja, war das damals? Ist jetzt schon ganz schön lange her. Wir hatten den Pinocchio drin, wir hatten die Wahlverwandtschaften und wir hatten mit Blue Moon einen quasi Nachfolger oder Weiterläufer des Theaterspaziergangs, ja auch mit Ecke Busch, damals als musikalischem Leiter. Genau. Also wir wollten ein interessantes Programm machen, das auch thematisch in ein Zirkuszelt passt, aber damit auch spielt.
Und Dirk Schäfer?
Und Dirk Schäfer war natürlich als Eröffnungskonzert auch im Theater und die Tante Pollys waren da auch schon.
Genau. Also schon auch so ein bisschen Sachen, die im Zirkus, bis auf die Wahlverwandtschaften, muss man vielleicht sagen, aber erstaunlicherweise waren es genau die Wahlverwandtschaften, fand ich, die am besten eigentlich funktioniert haben. Weil es war doch eine wirklich tolle Inszenierung. Es ist ja kein Theaterstück, aber Gunter Heun hatte das damals, wenn ich mich recht entsinne,
bearbeitet. Die Fassung geschrieben, ne? Und Caroline Stolz, jetzt in Neues Intendantin geworden ist, hat inszeniert.
Ja. Und das fand ich eigentlich das erstaunlichste Stück, das am besten funktioniert da im Zirkuszelt. Ich hatte ja noch vermutet, ja, Zirkuszelt, dann kommt vielleicht, man könnte mal so ein Musical machen wie, oder was weiß ich, ein Musical ist es ja keins, also irgendwas zwischen Operette und Musical, Singspiel, glaube ich, heißt es im Original, wie das Weiße Rössel, aber es war ja nicht lange zuvor hier schon mal auf der Treppe gelaufen. Aber das ist ja meines Wissens auch zuerst mit Zirkuszelt gelaufen, ne?
Vom Weißen Rössel habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur mal einen Trailer von der Verfilmung gesehen. Ich gebe zu, okay, eine meiner großen Bildungslücken.
Die Verfilmung, naja. Aber der Jedermann, da habe ich es, glaube ich, noch, der lief auch mal ganz in der Anfangszeit. Muss es irgendwie in Berlin gewesen sein, 1911, so in der Zeit herum. Naja, aber es gibt dann erstaunlicherweise Stücke, von denen man sich verwundert, dass sie im Zirkuszelt laufen, ne? Die tatsächlich da ihre erste Aufführung erlebt haben. Wobei Zirkuszelt natürlich nicht gleich Zirkuszelt heißt. Also manche gab es mit Rängen, manche dann mit eher so einer Bierzeltbestuhlung vielleicht drumherum. Ja, also das heißt, das galt erstmal so ein Zirkuszelt zu organisieren. Und da gab es ja zum Glück hier diesen einen, gibt es ja den einen Verein hier, ne?
Genau, Circus Compostelli, die haben uns da auch sehr mitgeholfen. Trotzdem ist es nochmal ein großer Unterschied. Hat man darin Zirkusaufführungen oder spielt man darin Theater? Das war schon gewaltig, was da unsere Technik damals geleistet hat, um dieses Zelt theaterfähig zu machen.
Und es war auch spannend, nicht zum Gewitter, das Spielen dann so unterbrechen zu müssen, wegen halt eben Einschlagsgefahr, ne? Wegen diesen Masten halt eben, die dann ja eben, die waren ja aus Metall meines Wissens, oder sind aus Metall. Und dann auf der Treppe sozusagen musste man auch Vollgas geben. Da war damals, muss ich direkt überlegen, also Maria im Schmeckt's-nicht, haben wir ja schon erwähnt.
Und vor allem Brenz 1548 und genau. Don Camillo und Peppone waren uns.
Brenz 1548, vielleicht darf man das aus dem Nähkästchen mal plaudern, war ja schon ein heißes Eisen, glaube ich, oder? Zum Schluss hin. Mit dem Fertigwerden und, oder war das, ich muss es gerade selber überlegen, oder war das woanders? Ich glaube, das war ein Feuchtwagen. Das Feuchtwagen, da haben sie mit dem Luther so ein Stück gehabt.
Nee, also das. Ich war nicht Dramaturg vom Stück, war aber sehr viel vom Anfang an im Entstehungsprozess mit dabei. Und es war unglaublich spannend, eben mit dem Stück gleich sich in die Geschichte von Schwäbisch Hall zu begeben und rauszufinden, wie diese spannende Mensch Brenz, von dem alle uns erzählt haben, alle Spezialisten aus Hall, ah, das ist toll, dass ihr euch mit dem beschäftigt, aber das war doch so ein moderater Mensch, da kann man doch gar nicht spannend drüber erzählen, über ihn Dinge rauszufinden und die Fantasie zu haben, das weiter zu erzählen, von dem man keine Quellen hatte, das war schon was sehr Besonderes und auch etwas, was uns geholfen hat, ganz schnell in Schwäbisch Hall zu Hause zu sein.
Ah ja. Und Brenz, genau, Maria im Schmeckt's nicht. Und dann war noch ein drittes.
Don Camillo und Pepone.
War damals schon, ah ja.
Ja.
Das heißt, es war jetzt die dritte Wiederaufnahme. Doch, aber Don Camillo und Pepone war dann quasi der Kassenschlager, oder?
Wenn ich das richtig erinnere. Der war sehr ordentlich.
Ja. Weil wir ja dieses Jahr auch gestaunt haben, dass Sprechtheater doch auch in den fünfstelligen Zahlenbereich noch hineinreichen kann. Weil bisher war es ja immer so, wenn man gute vierstellige hat, dann war das schon eigentlich eine ganz ordentliche.
Ja, also
ganz
insgesamt ja 30.000, die im Sprechtheater waren. Das ist schon schön zu sehen.
Okay, dann wollen wir jetzt aber wieder nach so viel Rede um den Beginn von Florian Götz in Schwäbisch Hall, die Anfangszeit, wieder Musik hören. Und diesmal ist es
ein Stück von Claude Lamotte, einem kanadischen Cellisten, das während der, wie ich finde, so mit schönsten Szene meine Jugendensemble-Inszenierung Liebe lief. Man muss sich vorstellen, während diesem Stück waren 19 Jugendliche, die immer mal wieder nach vorne getreten sind und Zwischenstationen ihres sich in jemanden verliebt haben, darüber wahnsinnig nervös sind, was mache ich denn jetzt? Mhm. Wie unser war er damals noch 13-jähriger oder schon 14-jähriger Jago, der dann mit einem Knaller kam wie ich, du, Kaffee. All das passierte während diesem Stück. Eine Walze heißt es. Viel Spaß.
Ja, und da hört es plötzlich auf. Eine Walzer. ja, wir hatten aufgehört mit dem Jugendensemble.
Genau.
Das bestand ja schon unter Georg Kistner, der das damals mit dem Andreas Entner zusammen betreut hat. Andreas Entner war als Theaterpädagoge da. Das war halt leider nur eine Anschubfinanzierung vom Land. Und es gab keine sozusagen Weiterfinanzierung dieser Stelle. Das heißt, du hast schon wieder die Jugendarbeit aufs Auge gedrückt bekommen. Also und wahrscheinlich auch gern gemacht.
Auf der einen Seite nicht aufs Auge gedrückt bekommen, sondern als wesentliches Interesse von mir auch noch mitgehabt. Andererseits war es natürlich schon der Wahnsinn in drei Spielzeiten, wo wir ein Theaterzelt hatten, einen Globe-Bau, eine Globe-Eröffnung, dass ich eben quasi nicht nur in die Fußstapfen von Dramaturg Georg Kistner, der 13 Jahre da war, sondern auch in die Fußstapfen des Theaterpädagogen Andreas Entner, der 5 oder 6 Jahre da war und die beide großartige Arbeit geleistet haben. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Auf jeden Fall in die Fußstapfen der beiden treten musste und dazu noch ein bisschen Pressearbeit. Das war schon irgendwie Irrsinn.
Also drei Arbeitsbereiche sozusagen in einer Person. Und zumindest einer, würde ich mal sagen, ist die Jugendarbeit, erfordert dann eigentlich eine eigene Stelle, wenn man es so sieht.
Genau, gab es ja auch lange und das war eben das Problem, dass diese Stelle nicht mehr weiter existiert hat.
Martina Reichert hat ja auch mitgemacht.
Genau, wir haben dann immer wieder Projekte übers künstlerische Budget finanziert. Wir hatten auch die Bürgerstiftung, die für das größere Projekt Wir sind Faust nochmal sehr stark uns unter die Arme gegriffen hat. Tatsächlich war es aber wirklich in diesen 3 Jahren die tolle Vorlage, die uns das Team Biermeier geliefert hat und die vor allem das Team Biermeier der Stadt Schwäbisch Hall geliefert hat in Sachen Jugendarbeit, so gut wie möglich am Laufen zu halten und so schöne Sachen wie möglich anzubieten.
Georg Kistner und Andreas Entner haben dann aber das Jugendtheaterfestival weiter betreut.
Genau.
Also dazu sagen. Genau. Das heißt, das kam nicht auch noch dazu.
Nee.
Es wäre wahrscheinlich ja doch zu viel des Guten geworden. Und Jugendensemble, da hast du selber inszeniert jetzt in diesem Jahr mit dem Stück, wir haben es eben gehört, die Musik, nicht?
Genau, Liebe.
Liebe. Wie war das mit den Jugendlichen, gerade zu so einem Thema zusammenzuarbeiten?
Also ich habe da sehr zum einen der in Anführungszeichen Schule von Martina Maria Reichert gefolgt, die auch in ihren Stücken vorher Alles, was dein Herz begehrt und Wir sind Faust sehr stark darauf eingegangen ist, mit den Jugendlichen einen großen Weg zu gehen und eben kein vorgefertigtes Stück zu haben, an dem man sehr, sehr nahe dran ist, sondern auch sich um Themen zu kümmern, die für Jugendliche, aber eigentlich für jeden Menschen total wichtig sind, sich mit auseinanderzusetzen. Und das habe ich eben mit Liebe auch versucht fortzuführen und dabei gleichzeitig so zu arbeiten, wie ich es vorher oft mit Theaterstudenten oder anderen Künstlern gemacht habe, in einer Art Kollektivprozess, wo ich auch wirklich die jungen Leute, die so zwischen 14 und 24 Jahren alt waren, dazu eingeladen, aufgefordert habe, angestichelt habe, sucht euch selber genau den Bereich im Thema Liebe, der euch interessiert, setzt euch damit auseinander, geht da in die Tiefe und findet dann oft nah gemeinsam mit mir eine theatrale Form, um das auf die Bühne zu bringen.
Wie lange hat das dann dieser ganze Prozess gedauert?
Wir haben im Ende Oktober, Anfang November angefangen und hatten dann Ende März unsere Premiere.
Das war dann auch schon ziemlich
gerafft drauf von der Zeit. Ja, das war schon Wahnsinn. Es war auch in der Zeit, wo ich zeitgleich, erstens war ich krank, zweitens haben wir zwei Spielzeiten vorbereitet, drittens die Eröffnung und Eröffnungsgala. Ja. Also es waren hauptsächlich Freitagabende und Wochenenden, in denen wir nicht für die Eröffnungsgala geprobt haben. Und ich bin da immer noch sehr beeindruckt von den Jugendlichen, weil ich da oft schon ganz schön kaputt war und das auch bewusst natürlich so ein Kollektivprozess, eine Herausforderung für alle war, mit wie viel Energie die da dabei waren und das hochgehalten haben, damit da so ein Stück rauskommen konnte, wie es dann zum Schluss geworden ist.
Also bei Altersgenossen hatte ich den Eindruck, haben die fast schon Euphorie ausgelöst mit diesem Stück. Also ich habe es jetzt erlebt erst zum Jugendtheaterfestival dann, aber auch da habe ich jetzt also nur wirklich positive Rückmeldungen bekommen, auch von ehemaligen Lehrern, sage ich jetzt mal, die selber im Jugendtheater ständig früher inszeniert haben an Schulen, dann halt eben, die waren auch alle hellauf begeistert, nicht? Also wie die Jugendlichen da mitgegangen sind, also wie sie da auch sozusagen Gefühle gezeigt haben.
Ja,
also das ist ja der schwierige Teil, denke ich mal, jetzt auch.
Das, worüber ich wahrscheinlich am stolzesten an diesem Projekt bin, ist, dass von jedem von den 19 Jugendlichen gab es einen Moment mindestens, der ihrer war und wo man ihnen nah war. Egal, ob das jetzt Leute waren, die schon, was weiß ich, wie oft am Theater gearbeitet haben oder die zum allerersten Mal dabei sind, ob die jetzt 14 waren oder 24. Und das war mir sehr wichtig und das ist dann auch gelungen.
Was die Dramaturgie dann betrifft als Arbeitsfeld, da hast du aber auch sozusagen hier und da ein paar Erleichterungen bekommen, weil dann andere auch Dramaturgie übernommen haben für andere Stücke.
Ne? Genau, was aber durchaus auch ja vorher der Fall war, da kam Carola Söllner die letzten Jahre noch, um die Musiktheater-Dramaturgien zu machen. Da haben wir dann schon versucht, so aufzuteilen, wie es ging. Und dieses Jahr gerade auch, weil ich dann im Winter auch noch eine Webseite fertigzustellen hatte, im Winter und im Frühjahr, also auch in dem Zeitraum, wo wir das Jugendfestival und die Eröffnung hatten, habe ich relativ wenige Dramaturgien dieses Jahr gemacht.
Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende aller Zeit eigentlich angekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen bei der ganzen Sache und haben als nächstes Musikstück vorliegen von der CD Mythos Marlene.
Genau, mit Kerstin Marie Mäkelburg, die unter anderem den Mammon im Jedermann spielt und auch in der ersten Spielzeit hier schon da war.
Und gesungen hat, sozusagen.
Hier hat sie gesungen, den Mammon hat sie gesungen. Sie war die das Sibylla Egen alter Ego in Brenz 1548. Aha. Die Mama in Maria im Schmeckt's nicht. Und ist jetzt eben Marlene. An den letzten beiden Tagen im Neuen Globe hat sie ihr Programm Mythos Marlene, das glaube ich auch schon rund 20 Jahre existiert,
das im November
gespielt.
Wiederholt wird.
Genau, wird im November wiederholt.
Kann man schon hinweisen drauf.
Und war sehr, sehr bewegend. Und also heute ist eine Voraufzeichnung, ist es Samstag, der letzte Spieltag der Spielzeit. Gestern war mein letzter Tag, wo ich eine Vorstellung im Neuen Globe betreut habe und das war dieses Mythos Marlene. Und die Augen sind nicht trocken geblieben.
Ein schöner Abschluss. Und wir hören jetzt welches Stück?
Puff der Zauberdrachen.
Genau, der Zauberdrachen. Tja, das Mythos Marlene, Puff der Zauberdrache. Und kann man sich anhören im November nochmal.
Sollte man unbedingt.
Und ja, wir kommen jetzt ans Ende von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Gast war heute Florian Götz. Quasi zum Abschied die Sendung, weil es geht von deiner Seite aus jetzt tatsächlich auch nach dem dritten Jahr, nicht nach dem zweiten, sondern nach dem dritten Jahr weg von Schwäbisch Hall. Und wo geht's denn hin?
Ans Hertha Duisburg. Das ist ein sehr schöner, großer Bau mitten in der Stadt, den sich das Theater mit der Deutschen Oper am Rhein teilt. Und es ist ein sehr kleines Team mit einem Intendanten und einer weiteren Kollegin im Verwaltungsteam. Wir haben sehr viele Gastspiele. Vom Ensemble Toboso kommt sehr oft, die hier jetzt auch mit Lost and Found und Krabat und dem kleinen Wassermann hier waren und im kommenden Frühjahr ein neues Stück mit Super und Action produzieren. Familie Flöz ist oft da, das Deutsche Theater Berlin sehen wir. Vor allem aber, was ganz außergewöhnlich an diesem Theater ist, das gibt es glaube ich sonst nirgendwo, in Ermangelung eines eigenen Ensembles hat der Intendant vor 13 oder 14 Jahren einen Jugendclub eingeführt, der 6 Premieren im Jahr spielt. Teilweise für absolut Anfänger und jeden, der Lust hat, teilweise programmiert für die, die schon ein bisschen Erfahrung haben und die gerade zu dem Stück passen. Aber damit gibt es einen Schauspielspielplan, der ganz schön voll und spannend ist. Sowohl im großen Haus mit über 1000 Leuten einige Sachen wie zum Beispiel eine Romeo und Julia oder demnächst Rattenkinder, als auch in einem kleineren Haus einer wunderschönen Studiobühne für 99 Leute, dem Foyer 3 mit etwas kleineren Sachen dann.
Aber auch da sozusagen bleibst du der Jugendtheaterarbeit dann treu, wenn es
genau,
gut ist.
Genau, das wird ein wesentlicher Teil sein.
Ja. Das war dir wichtig, dann nehme ich auch an.
Ja, also mir ist der Job völlig zufällig in die Hände gefallen. Ich habe auf Facebook für den Jedermann eigentlich einen Dramaturgen gesucht und habe Kollege-Nachfolgerin gesucht. Und das hat dann ein Wolfgang Völkel, ein wunderbarer Musiker, mit dem ich einmal eine Performance in Erlangen gemacht habe, gelesen. Und der ist musikalischer Leiter in Duisburg oft, hat gewusst, dass es diese Stelle geben wird und hat mich dahin empfohlen. Ich war einen Nachmittag in Duisburg, habe mich ganz toll mit dem Intendanten verstanden und dann hat er plötzlich mir die Hand hingestreckt, jetzt reden wir mal Tacheles und dann habe ich die Hand genommen und dann bin ich halt jetzt in Duisburg ab Oktober.
Neue Wege, da wünsche ich viel Glück.
Dankeschön.
In Duisburg. Ich kenne mich da jetzt persönlich gar nicht aus im Ruhrgebiet, aber das kann sicherlich sehr spannend werden und bedanke mich natürlich auch vielleicht auch für andere Journalistinnen und Journalisten, die dir viel Arbeit bereitet haben für die vergangenen 3 Jahre als Pressereferent gewissermaßen auch der Freilichtspiele, der du auch mit warst. Ne? Und wir hören jetzt zum Schluss noch ein bisschen rein in was?
Von Wolfgang Völkel, der mich verbunden hat nach Duisburg und seiner Gruppe Wollmond, ein Lied, von dem ich festgestellt habe, das ist zwar eigentlich ein Liebeslied, aber passt auch irgendwie zu meiner Beziehung zu Schwäbisch Hall sehr gut.
So, und das war Freilichtradio mit Ralf Snoraber Mikrofon und Gast war Florian Götz. Got hit by the watch hand. The morning light struck down the night. And time he's around.